Und bevor wir jetzt in unser nächstes Thema einsteigen, darf ich noch auf zwei Bücher hinweisen, die wir gern empfehlen wollen. Das eine ist ein Restposten eines Buches, das, ja, wie der Name Restposten sagt, schon fast vergriffen ist, dessen Auflage am Anfang sehr gut und sehr schnell abgesetzt wurde, weil andere versucht haben, dieses Buch quasi zu verbieten oder seine Auslieferung zu verhindern. Gefährliche Stille. Es ist die erste gemeinsame Veröffentlichung des Malachi-Kreises zu bestimmten mystischen Tendenzen und anderen Problemen, die über dieses sogenannte offizielle Jahr der Stille in die evangelikalen Kreise hineingetragen werden sollten. Und wer sich darüber informieren will, das Problem der Mystik, über die Frage, wie der Zeitgeist auch an anderen Stellen evangelikale Gemeinden angreift, aber dann auch die Frage, was bedeutet es, in einem biblischen Sinne stille zu werden vor Gott. Wer dazu Orientierung und Ermutigung sucht, möge zu diesem Buch greifen. Noch lieber empfehle ich das andere, da geht es auch um Stille, die sich orientiert am Gebetsleben Jesu. Das ist der neue Bestseller von Wolfgang Bühne, das Gebetsleben Jesu, Ermutigung und Herausforderung. Und ich denke, jeder, der es schon gelesen hat, wird mir recht geben, dass in der Tat beides mit diesem Buch bewirkt wird. Eine Ermutigung, ein Ansporn dazu, treuer zu werden im Gebet, aber auch eine starke Herausforderung, sich selbst zu überprüfen und sich und sein eigenes Gebetsleben im Licht des Wortes Gottes und vor allem im Licht des Vorbildes Jesu zu prüfen. Ich möchte das sehr warm empfehlen, 6,50 €. Es kann eine wirkliche Ermutigung und eine Frischzellenkur für das eigene Gebetsleben sein. Heute Morgen, als wir hier nach Bielefeld kamen, an diesen wunderschönen Ort, mussten wir alle von der einen oder anderen Seite, denke ich, die Detmolder Straße durchqueren. Diese Detmolder Straße, gespickt mit vielen Ampeln. Ich hoffe, die meisten waren nicht rot. Bei uns in Hannover gibt es das natürlich auch, rote Ampeln. Und von einer roten Ampel möchte ich zu Anfang besonders erzählen. Es ist eine rote Ampel in der Innenstadt von Hannover, nahe dem Rathaus. Wenn man an dieser Ampel rechts einbiegt, kommt man dann zum Maschsee. Im Hintergrund wartet schon die AWD-Arena, also das Stadion von Hannover 96. Diese Ampel ist berühmt geworden, als sie rot war. Ampeln werden natürlich immer nur berühmt, wenn sie rot sind. Denn an dieser Ampel hat sich im Februar letzten Jahres ein handfester Skandal ereignet. Jetzt werden einige schon schalten. Die damalige Bischöfin der Hannoverschen Landeskirche, Margot Käßmann, ist nachts bei Rot einfach über diese Ampel gefahren. Nun, das wäre noch nicht das Schlimmste gewesen. Ein Polizist hatte ihr Verkehrsvergehen beobachtet, hat den Wagen angehalten. Als sie die Tür öffnete, kam ihm so ein gewisser Alkoholgeruch entgegen. Es wurde eine Blutprobe entnommen, die ergab 1,54 Promille. Natürlich hat man den Führerschein der Bischöfin sofort eingezogen. Bis heute ist nicht bekannt, wer der ominöse Mann war, von dem Frau Käßmann in jener Nacht begleitet wurde. Zwischenzeitlich kam in Hannover das Gerücht auf, es habe sich um Altbundeskanzler Gerhard Schröder gehandelt. Das ist allerdings bis heute nicht erhärtet worden. Es bleibt ein gewisses Rätsel. Das Ganze war ein richtig schöner, handfester Skandal. Und bis heute fahren manche Hannoveraner ein Stückchen langsamer, wenn sie an der Käßmann-Ampel vorbeikommen. Menschen lieben Skandale. Und Medienmacher lieben Menschen, die Skandale lieben, weil sie damit gutes Geschäft machen. Allerdings eine Einschränkung müssen wir bedenken. Menschen lieben Skandale, solange sie davon nicht selbst betroffen sind. Der Apostel Paulus hat den Tod unseres Herrn. Der Apostel Paulus hat das Kreuz, an dem unser Herr starb, und die Botschaft von diesem Kreuz auch so genannt. Einen Skandal. Im Griechischen Skandalon, also Stein des Anstoßes, Gegenstand der Entrüstung, Ärgernis. Und das ist ein Kernthema in der Bibel. Das Kernthema der Bibel ist ein Skandal. Und so schreibt Paulus in 1. Korinther 1, Vers 23, wir predigen den gekreuzigten Christus, den Juden ein Skandal und den Griechen eine Torheit. Also die einen regen sich darüber auf und die anderen machen sich darüber lustig. Aber kalt lassen kann dieser Skandal keinen, der ihn jemals verstanden hat. Ja, Menschen lieben Skandale. Aber diesen Skandal, sagt Paulus, lieben die Menschen nicht. Warum nicht? Könnte es eben gerade an dem Grund liegen, den wir schon benannt haben, dass viele Menschen merken, bei diesem Skandal, da bin ich nicht nur Zuschauer, da betrachte ich nicht nur einfach von außen, sondern ich hänge irgendwie persönlich mit drin in diesem Skandal. Warum sonst würden sie sich so aufregen? Und man muss zugeben, selbst innerhalb der evangelikalen Reihen ist in den letzten Jahren ein eigentümlicher Streit über diesen Kern des Evangeliums entstanden. Wenigstens hier hatte man sich in früheren Jahren doch noch einig geglaubt. Das ist ja anders als bei Themen wie Taufe oder Gemeindeverständnis oder Endzeitlehre. Da waren die Auffassungsunterschiede normal, aber doch nicht hier im Kern des Evangeliums. Diese Bastion evangelikaler Gemeinsamkeit schien unerschütterlich. Heute ist manches anders geworden. Und es ist lebenswichtig für uns als Gemeinde Jesu Christi, dass wir uns immer wieder vergewissern, was denn die Bibel an dieser Stelle wirklich lehrt. Und darum ist das heute Nachmittag mein wichtigster Punkt, wenn Sie mitschreiben wollen. Also Teil A dieses Vortrags, das ist der größte Teil, überschrieben mit dem Motto der Skandal des Evangeliums. Der Skandal des Evangeliums. Und dann wird es noch einen kleineren Teil B geben. Aber das ist das Wichtigste, der Skandal des Evangeliums. Man hat in Rom auf einem der sieben Hügel, dem sogenannten Palatinhügel, ein berühmtes Graffiti gefunden, so eine Kritzelzeichnung an der Wand, etwa aus dem 2. oder 3. Jahrhundert nach Christus. Dieses Graffiti zeigt eine Gestalt, die an einem Kreuz hängt, mit einem Eselskopf. Und daneben steht ein offensichtlich junger Mann, der zu diesem Kreuz hinblickt. Und darunter in dicken griechischen Lettern geschrieben, Alexamenos betet zu seinem Gott. Das ist eine Spottzeichnung. Ein Gott, der es zulässt, dass man ihn kreuzigt, ist ein Esel. Und wer zu so einem Gott noch betet, ist ein doppelter Esel. Die Botschaft vom gekreuzigten Christus hat von Anbeginn Ärger ausgelöst, Widerspruch, Spott. Den einen ein Skandal, den anderen eine Torheit. Und wir müssen jetzt klären, warum ist das so? Was ist da passiert? Und worin besteht der Skandal des Evangeliums vom Kreuz? Ich möchte das in einigen Sätzen zusammenfassen. Erster Satz, bitte mitschreiben. Erstens, am Kreuz geschah ein stellvertretender Sühnetod. Das ist das Erste, was wir festhalten. Am Kreuz geschah ein stellvertretender Sühnetod. Der da starb, hat eine Todesstrafe auf sich genommen. Er hat eine Schuld gesühnt. Paulus schreibt in Galater 3, Vers 13, Christus hat uns erlöst vom Fluch des Gesetzes. Wodurch? Dadurch, dass er zum Fluch wurde für uns. Er ist zum Fluch geworden. Er hat den Fluch getragen. Er hat ihn auf sich genommen. Und wisst ihr, was den Vorgang so brisant macht? Der, den das getroffen hat, der war völlig sündlos. Er war absolut rein. Er war ganz und gar ohne jede Schuld. Er hätte persönlich diese Strafe niemals verdient gehabt. Und gerade darum konnte er sie tragen, stellvertretend für dich und für mich. Für sich selbst brauchte er ja keine Sühne. Für sich selbst hatte er keine Schuld zu bezahlen. Sein ganzes Leben war noch frei und unverbraucht. aber er opferte sein sündloses Leben für uns ans Kreuz. Er lieferte sich selbst an den Galgen, was der Prophet Jesaja mehr als 700 Jahre vorher angekündigt hatte. Kapitel 53, Jesaja, die Strafe liegt auf ihm. Und darum hat der Herr Jesus dann später von sich gesagt, Jesaja 53, die Strafe liegt auf ihm. Und der Herr Jesus hat dann von sich gesagt in Markus 10, Vers 45, der Menschensohn, also damit sprach er von sich selbst, der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um selber zu dienen und sein Leben dahin zu geben als ein Lösegeld für viele. Und liebe Leute, das ist das Wichtigste am Kreuz. Das Wichtigste am Kreuz ist nicht, dass Jesus uns dort etwas zeigen würde, sondern das Wichtigste am Kreuz ist, was Jesus dort für uns tut. Er gibt sich selbst. Und damit nicht genug. Der da hängt, der da erstickt unter grausamen Schmerzen, ist Gottes eigener Sohn. Und deshalb schreibt Paulus in Philipper 2 ab Vers 5 in diesem Loblied auf Christus, obwohl er in göttlicher Gestalt war, obwohl er Gott war, heißt das, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Also Tod am Kreuz ist nochmal die Steigerung von Tod, weil dieser Tod so grausam und entwürdigend und brutal war. Er wurde gehorsam. Wem wurde er gehorsam? Dem Vater. Aber wie konnte der Vater so etwas fordern? Das ist das Erste, was zum Skandal des Evangeliums gehört. Erstens, dort geschah ein stellvertretender Sühnetod. Und wir fragen, warum geht uns das so gegen den Strich? Warum können so viele Menschen diesen Skandal kaum ertragen? Und das führt uns zum Zweiten, was diesen Skandal ausmacht. Zweitens, das Kreuz Jesu entlarvt meine Schuld. Das Kreuz Jesu entlarvt meine Schuld. Wir wissen aus allen historischen Darstellungen des Kreuzes, dass, was da passiert, grausam, krass, brutal und blutig ist. Und nicht umsonst galt Kreuzigung damals als die härteste Form der Todesstrafe. Der Politiker Cicero hat seine römischen Mitbürger eingeschworen, es sei unter ihrer Würde, bei einer Kreuzigung auch nur zuzugucken. Und dort an diesem Kreuz, da zeigt mir der heilige Gott ungeschminkt, was zeigt er mir? Er zeigt mir, wie schlimm es um mein Leben steht, wie erbärmlich mein Zustand ist. Und das macht die Sache so ärgerlich, dass er mir an diesem Kreuz sagt, das wäre dein Platz, wenn es nach Recht und Verdienst ginge. Das Kreuz Jesu entlarvt meine Schuld. Am Kreuz Jesu siehst du Gottes Urteil über dein Leben. Am Kreuz Jesu siehst du, dass das, was dein Problem ist, nicht so ein paar einzelne Sünden und Fehler sind. Du bist nicht nur fehlerhaft, sondern du bist im Kern deines Wesens verdorben. Das zeigt uns Jesus am Kreuz. Du hast nicht nur einzelne Gebote missachtet, sondern dein Herz ist feindlich gegen deinen Schöpfer gerichtet, egal ob du das weißt oder nicht, es ist so. Römer 5, Vers 8 oder Römer 5, Vers 20. Ihr Lieben, lasst uns das nie vergessen. Wir sind nicht Sünder, weil wir einzelne Sünden tun, sondern umgekehrt wird ein Schuh daraus. Wir tun einzelne Sünden, weil wir im Kern unseres Wesens Sünder sind. Und diese Sünde richtet sich immer gegen Gott persönlich. Gott nimmt das sehr persönlich. Psalm 51, Vers 6 bekennt David, gegen dich allein habe ich gesündigt und übel getan vor dir. Und wir haben alle im Ohr, was Jesus im Gleichnis vom verlorenen Sohn den Heimkehrer sagen lässt. Lukas 15, Vers 18. Ich habe gegen den Himmel gesündigt, gegen dich. So hält uns das Kreuz schonungslos den Spiegel vor. Und es sagt dir, dein Verhältnis zu deinem Gott ist so belastet und zerstört, dass nicht weniger als dieses Opfer nötig war, um deine Schuld zu begleichen. Schonungslos und illusionslos beschreibt die Bibel, wohin dieser Weg am Ende führt. In die ewige Trennung von Gott, in den ewigen Tod, in die Verdammnis, in die Hölle, wie Jesus das genannt hat. Und nun die Frage, wie wir reagieren. Der Liederdichter Philipp Friedrich Hiller, hat angesichts dieser Wahrheit über Gottes Erbarmen so gesungen. Er hat gesungen, ich hatte nichts als Zorn verdienet und soll bei Gott in Gnaden sein. Gott hat mich mit sich selbst versühnet und macht durchs Blut des Sohns mich rein. Wo kam dies her? Warum geschieht's? Erbarmung ist's und weiter nichts. Der hatte das begriffen. Und er hat Gottes Diagnose zugestimmt. Er hat sich nicht mehr dagegen gesträubt. Und so empfand er am Ende nicht mehr Beleidigung, sondern Begnadigung und Erleichterung. Aber dazu muss Gott uns die Augen öffnen, dass wir das am Kreuz sehen und Gott dann dafür danken können. Wo das nicht geschieht, wo einer seine Sünde nicht einsehen kann, wo einer sich weigert, dem Urteil vom Kreuz Recht zu geben, da wird auch das Dritte nicht verstehen, was zum Skandal des Kreuzes auch gehört. Also erstens, am Kreuz geschah ein stellvertretender Sühnetod. Zweitens, das Kreuz entlarvt meine Schuld. Und jetzt drittens, und Leute, das ist auch so unendlich wichtig. Drittens, das Kreuz Jesu offenbart Gottes Wesen. Das Kreuz Jesu offenbart Gottes Wesen. Was ist das für ein Gott, der die Kreuzigung nicht nur zulässt, sondern der sie offenbar aktiv in seine Pläne mit einbezieht? Ja, der das so weitsichtig macht, dass er sie sogar durch die Propheten Jahrhunderte vorher ankündigen lässt. Diese Art des Todes für seinen Sohn, als das in Israel noch gar nicht bekannt war, diese Art der Todesstrafe. Was ist das für ein Gott? Der katholische Theologe und Psychologe Eugen Drewermann hat sicherlich vielen aus dem Herzen gesprochen, als er sagte, Zitat, der Gedanke, dass Gott einen Menschen soll töten müssen, um sich mit der Welt zu versöhnen, macht mir Gott nicht vertrauenswürdig, sondern lässt ihn blutrünstig, barbarisch und roh erscheinen. Zitat Ende. Das ist die Sichtweise des natürlichen, selbstgerechten Menschen. Aber auch wer nicht so dreist urteilt wie Drewermann, der steht irgendwann vor diesen Fragen. Warum kann Schuld nur durch Strafe gesühnt werden? Und warum muss es ausgerechnet dieser grausame Kreuzestod sein, den Jesus für mich erduldet? Und warum vergibt Gott nicht, so wie es ein evangelischer Theologe gefordert hat, grundlos und bedingungslos, ohne Blut, ohne Sühne? Warum? Die Bibel sagt uns warum. Und das ist entscheidend, dass wir das verstehen. Der lebendige Gott, sagt die Bibel, ist so heilig, ist so vollkommen, dass er Schuld nicht stehen lassen kann. Der persönliche Gott, dem du dein Leben verdankst, der ist so völlig rein, dass neben ihm und in seiner Gegenwart keine Form von Schuld und keine Form von Bösem auch nur ansatzweise bestehen kann. Verstehst du? Würde Gott Schuld ungesühnt auf sich beruhen lassen, würde er aufhören, der heilige Gott zu sein. Wir müssen das verstehen. Gottes heiliger Zorn über die Sünde gehört untrennbar zusammen mit Gottes Vollkommenheit und Gottes Reinheit und Gottes Herrlichkeit. Und deshalb ist das Kreuz auch ein Zeuge für die unendlich große Ehre Gottes. Ein Zeuge für die unendlich herrliche Reinheit und Herrlichkeit Gottes. Das Kreuz offenbart Gottes Wesen. Das Kreuz führt mir vor Augen, ja, sieh hin, Gottes Ehre ist so groß, dass nicht weniger als der Tod seines Sohnes nötig war, um diese Ehre zu verteidigen. So groß ist Gottes Ehre. Weniger als der Kreuzestod hätte nicht gereicht. Alles darunter hätte nicht genügt. Das ist alternativlos. Heute sagen uns die Politiker ja oftmals, eine Entscheidung sei alternativlos, wenn sie eine Diskussion abwürgen wollen. Aber diese Entscheidung war alternativlos, als der Herr Jesus im Garten Gethsemane, Matthäus 26, den Vater im Himmel gefragt hat, ob es einen anderen Weg als dieses grauenvolle Kreuz gäbe. Da hat der Vater im Himmel ihm deutlich gemacht, nein, dieser Weg ist alternativlos. Und so offenbart das Kreuz Gottes Wesen, seine Ehre, seine Herrlichkeit, seine Reinheit. Aber das Kreuz offenbart uns auch seine Liebe. Denn in diesem gekreuzigten Sohn kommt der Vater auf uns zu. Ja, was Gott dem Abraham noch erspart hatte, nämlich seinen Sohn als Opfer darzubringen, das nimmt er nun selber auf sich. Und darum kann Paulus das in 2. Korinther 5 so wunderbar auf den Punkt bringen. Das ist einer der programmatischen Abschnitte zum Evangelium. Bitte, wer die Bibel dabei hat, kurz aufschlagen. 2. Korinther 5, wir lesen mal ab Vers 18 oder nehmen noch Vers 17 dazu. Da sagt Paulus, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, also Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Aber das alles von Gott, der uns mit sich selber versöhnt hat durch Christus und uns das Amt gegeben, das die Versöhnung predigt. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns, so bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu. Versteht ihr, was das heißt? Gott lastet meine Sünde stellvertretend seinem Sohn an. In Vers 14 sagt Paulus noch, einer stirbt für alle. Und dieser Stellvertreter, der erfährt die ganze Last und Grausamkeit der Sünde und Schuld mit voller Wucht. Und Jesus zieht sich unsere Schuld an gewissermaßen. Er trägt sie auf dem Leib. Er wird für uns zur Sünde gemacht, sagt Paulus in Vers 21. Er trägt nicht nur die Sünde, er wird zur personifizierten Sünde, er, der niemals Sünde hatte. Was für ein grausamer Kontrast. Und Paulus sagt hier in 2. Korinther 5, sieh du genau zum Kreuz. Da siehst du Gott gewissermaßen in einer Doppelrolle. Und das ist wichtig, dass du das genau festhältst. Gott ist beides zugleich. Gott ist derjenige, der versöhnt werden muss. Und Gott ist derjenige, der die Versöhnung selber bewirkt. Er ist beides. Der zu Versöhnende und der Versöhner. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber. Er hat's getan. Er ist der, der versöhnt werden muss, weil er der Heilige ist. Und er ist der die Versöhnung bewirkt, weil er der einzige Retter ist, der die Macht hat, Sünde zu brechen. Wir Menschen, wir stehen dieser Eigendynamik der Schuld völlig, völlig hilflos, völlig ausgeliefert gegenüber. Das ist wie ein Sog, dem wir nicht entkommen können. Aber Gott allein hat die Macht, der Vater und der Sohn hat die Macht, die Sünde und ihr Zerstörungswerk zu überwinden. Und aus lauter Liebe setzt er diese Macht ein für dich. Der Vater springt selbst in die Bresche, um den Schaden zu heilen. Die alten Christen haben gesagt, Golgatha war eine Idee des Vaters. Er ist nicht der harte Gott, der aus der Distanz ein Menschenopfer fordert und so lange schnaubt und wütet, bis es denn endlich gebracht wird. Er ist nicht der harte Gott, der von seinem Sohn erst mühsam umgestimmt werden müsste, damit er die Menschheit nicht verdammt. Nein, der Vater versöhnt die Welt mit sich selbst durch den Sohn. Er zahlt aus Liebe den höchsten Preis, den es gibt. Und damit wahrt Gott beides. Er wahrt den Anspruch seiner völligen Heiligkeit und den Anspruch seiner vollkommenen Liebe. Ich habe eine alte Geschichte von einem Fürsten gefunden, die diese spannungsvolle Verbindung von Liebe und Gerechtigkeit illustriert. Da war in einem Fürstentum ein schwerer Diebstahl begangen worden, der nach dem geltenden Gesetz mit einer stattlichen Anzahl von Peitschenhieben bestraft werden musste. Man suchte den Dieb und endlich fand man die alte Mutter des Fürsten als die Täterin. Und das brachte diesen Fürsten nun in große Bedrängnis. Ließ er seine Mutter straffrei ausgehen, wäre er total unglaubwürdig und sein ganzes Gesetz. Ließ er die Bestrafung der Mutter hingegen zu, würde sie das nicht überleben. Und nun kämpfte der Fürst mit diesem Anspruch von Gerechtigkeit und Liebe, bis ihm der rettende Einfall kam. Er selbst würde sich stellvertretend für seine Mutter an den Pranger stellen und die Peitschenhiebe selber ertragen. Und so geschah es. Und dadurch wurde den Untertanen klar, dass die Gesetze des Landes gelten, dass die Gerechtigkeit gewahrt ist. Aber seine Mutter lernte neu die Liebe und Barmherzigkeit ihres Sohnes kennen. Und damit war sowohl dem Anspruch der Gerechtigkeit als auch dem Motiv der Liebe Genüge getan. Hätte Gott in seiner Heiligkeit nur Recht und Gesetz gelten lassen, dann hätte er uns vernichten müssen. Aber Gott fand diesen Weg, bei dem er sowohl seine Heiligkeit als auch seine Liebe zu uns in gleicher Weise wahren konnte. Allerdings ist der Vergleich mit dem Fürsten auch nur ein schwacher Vergleich, denn der wirkliche Preis, den Gott zahlt, ist ein ungleich höherer. Er hat sich nicht nur auspeitschen lassen, er gab sich selbst in seinem Sohn. Und so offenbart das Kreuz das Wesen Gottes als heilig, herrlich, vollkommen gerecht und voller Liebe. Und dann, zum Schluss, macht Paulus in 2. Korinther 5 noch einen letzten Punkt deutlich, der den Skandal des Evangeliums vervollständigt. Erstens, dass am Kreuz geschah ein stellvertretender Sühnetod. Zweitens, das Kreuz entlarvt meine Schuld. Drittens, das Kreuz offenbart Gottes Wesen. Und viertens und letztens, das Kreuz drängt zur Bekehrung. Das Kreuz drängt zur Bekehrung. Seht, wie Paulus diesen Gedanken weiterführt. Er macht deutlich, Gott hat alles zu unserer Versöhnung getan. Und jetzt, was tut er jetzt? Jetzt gießt er seine Versöhnungstat von damals in eine Versöhnungsbotschaft, die zu allen Zeiten verkündigt werden soll. Nochmals, 2. Korinther 5, 19, Gott hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Das ist jetzt die Folge. Er hat die Welt mit sich selbst versöhnt. Und jetzt hat er unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung, die Mitteilung von dieser Versöhnung. Und Paulus sagt, so sind wir die Christen, wir die Verkündiger, jetzt Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns, so bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch bitte versöhnen mit Gott. Und so strömt vom Kreuz und vom leeren Grab aus ein frischer Wind der Rettung in die Welt. Und Gott richtet das Wort von der Versöhnung auf, so wie die Soldaten das Kreuz aufgerichtet haben. So richtet Gott jetzt das Wort von der Versöhnung auf, damit wir es alle anschauen können, auch hier in Bielefeld. Und dieses Wort von der Versöhnung ist nicht nur eine sachliche Information, das ist es auch. Eine theologische Lehraussage, das ist es auch. Die Mitteilung eines historischen Ereignisses, das ist es auch. Aber seht hin, was sagt Paulus? Es ist eine dringende, eine herzliche Einladung, dass du nun darauf dein Leben baust und dich persönlich diesem Retter Jesus Christus mit Haut und Haaren, mit Leib und Leben anvertraust. So bitten wir nun als Botschafter an Christi Stadt, Gott ermahnt durch uns, lasst euch versöhnen mit Gott. Und in dem Moment wird das dunkle, brutale Geschehen vom Kreuz erkennbar als Evangelium, als eine gute Nachricht. Ja? Das gehört auch zum Skandal des Evangeliums, dass es dich zur Bekehrung drängt. Paulus plädiert hier wie ein Arzt, der seinem Kranken gut zuredet. So bitten wir nun an Christi Stadt, nun lass dich bitte versöhnen mit Gott, bevor es zu spät ist. Und sehen Sie, was Paulus nicht sagt. Paulus sagt nicht, versöhne dich endlich mit Gott. Das könnten wir gar nicht. Sondern Paulus sagt, häng dich an Jesus. Das bedeutet Glaube. Vertraue dich ihm an. Verlass dich darauf, dass das, was er damals mit seinem Sühnetod getan hat, dass das heute für dich ausreicht, um dich in den Himmel zu bringen und dich schon heute zu Gottes Kind zu machen. Dann wirst du versöhnt. Und an anderer Stelle kann Paulus noch ein anderes Bild benutzen, im Römerbrief vor allem, aber auch hier kommt das Wort am Ende vor, dann wirst du gerechtfertigt, sagt er. Das heißt, wenn du dich an Jesus hängst, dann wirst du freigesprochen von deiner Schuld. Dann wirst du für gerecht erklärt, obwohl du eigentlich nicht gerecht bist. Aufgrund des Opfers, das er für dich gebracht hat. Wenn du dich an ihn hängst, dann hast du seine Gerechtigkeit. Das ist das Wunder des Kreuzes. Jetzt Anfang November wurde eine Kunstausstellung eröffnet in Kiel, in der Kunsthalle der Kieler Universität. Und wissen Sie, unter welchem Motto diese Kunstausstellung steht? From Trash to Treasure. Das heißt so viel wie vom Müll zum Wertgegenstand. From Trash to Treasure. Und vielleicht wissen Sie, es gibt diese bestimmte Richtung in der Kunst, dass man so alte Gegenstände, die der Normalo für Müll hält und die ja irgendwo auch Müll sind, dass man die künstlerisch aufbereitet und entsprechend arrangiert oder beschriftet oder anordnet. Jedenfalls, das ist dann plötzlich Kunst, ja? Also die alten Plastikbecher hier, vielleicht können Sie auch noch Kunst draus machen und das nach Kiel verkaufen, ich weiß ja nicht. Und in der Ankündigung heißt es, Zitat, aus dem Abstoßenden wird das Anziehende, aus dem Schäbigen das Wertvolle, aus dem Bedeutungslosen das Bedeutungsvolle. Und wie soll das gehen? Der Text sagt, durch die künstlerische Geste, durch die künstlerische Geste, also durch die neue Anordnung, durch den neuen Zusammenhang. Und als ich das las, musste ich denken, was für ein Bild, from trash to treasure. Aus Müll wird Gold. Aber unser Herr investiert dabei nicht einfach eine künstlerische Geste, sondern er gibt alles. Und deshalb ist das, was er aus uns macht, nicht einfach nur eine neue Anordnung, nicht eine Verzierung, nicht eine Umwidmung unseres Lebens, sondern er verwandelt wirklich den Müll unserer Schuld, so dass wir seine Kinder werden dürfen. Wir sind tot in unseren Sünden. Die Bibel sagt nicht, dass der Mensch ohne Gott Müll ist. Er bleibt Gottes Geschöpf. Auch Nichtchristen können unendlich viel Wertvolles beitragen zu dieser Welt. Aber in geistlicher Hinsicht ist unser Leben ohne Jesus vor Gott Müll. Geistlich Müll. Paulus sagt, wir sind tot in Sünden. Es gibt nichts zu beschönigen. Wir sind Feinde Gottes. From trash to treasure. Das ist der Skandal des Kreuzes. Also, da geschah ein Sühnetod, das Kreuz entlarvt meine Schuld, es offenbart Gottes Wesen und es drängt zur Bekehrung. Und dann sorgt unser Herr dafür, dass diese Botschaft durch die Jahrhunderte hindurch erhalten bleibt. Und dass sie unverändert erhalten bleibt, zeigt sich im Spiegel zum Beispiel der Lieder durch die Jahrhunderte hindurch. Im 17. Jahrhundert singt Paul Gerhardt, nun was du Herr erduldet, ist alles meine Last. Ich habe es selbst verschuldet, was du getragen hast. Schau her, hier stehe ich Armer, der Zorn verdient hat, gerechten heiligen Zorn Gottes. Gib mir, o mein Erbarmer, den Anblick deiner Gnad. Und ein Jahrhundert später dichtet Konrad Allendorf im 18. Jahrhundert, Jesus ist kommen, ein Opfer für Sünden. Sünden der ganzen Welt trägt dieses Lamm. Sündern die ewige Erlösung zu finden, stirbt es aus Liebe am blutigen Stamm. Abgrund der Liebe, wer kann dich ergründen? Jesus ist kommen, ein Opfer für Sünden. Und wieder ein Jahrhundert danach, bei Philipp Spitta heißt es, wo ist solch ein Herr zu finden, der, was Jesus tat, mir tut, mich erkauft von Tod und Sünden mit dem eigenen teuren Blut? Sollte ich dem nicht angehören, der sein Leben für mich gab, sollte ich ihm nicht Treue schwören, Treue bis in Tod und Grab. So klingt es durch die Jahrhunderte hindurch. Sie haben sich alle diesem Skandal unterworfen. Sie haben sich alle diesem Evangelium anvertraut, diesem Jesus, den das Evangelium predigt. Und wir dürfen heute, hier in Bielefeld zum Beispiel, genau das gleiche, das identische Evangelium verkünden, wie es Paulus und Petrus und die Reformatoren und die Puritaner und John Wesley und George Whitefield und sie alle verkündigt haben. Spurgeon, Martin Lloyd-Jones, bis heute. Und das ist alles andere als selbstverständlich. Denn seit dem ersten Jahrhundert wird das Evangelium des Kreuzes unter Beschuss genommen. Dieses Evangelium. Seit dem ersten Jahrhundert wird es verwässert und vermischt und verfälscht und verleumdet und verharmlost und verkauft. Und schon Paulus wusste davon zu berichten. Und die Attacken sind bis heute nicht zum Ende gekommen. Und so unterschiedlich all diese Angriffe auf das Kreuz auch sein mögen, sie haben eines mindestens gemeinsam. Sie beschönigen, sie verharmlosen den Skandal des Kreuzes. Und darum muss ich euch zum Schluss ein paar Beispiele zeigen. Einfach damit ihr wisst, was ich meine und vor allem damit ihr in eurem Umfeld erkennt, sensibel seid, wach seid, wenn der Skandal des Kreuzes beschönigt und verändert wird. Und damit kommen wir zum kürzeren Abschlusskapitel. Also das erste Kapitel lautete der Skandal des Evangeliums. Diesen Teil B könnte man jetzt nennen die Entskandalisierung des Christentums. Die Entskandalisierung des Christentums. Man könnte die Geschichte der Irrlehren schreiben als eine lange, lange Geschichte der Entskandalisierung des Evangeliums. Und was so alarmierend ist, die Speerspitze solcher Angriffe reicht inzwischen längst in die Reihen der Evangelikalen hinein. Und die Einschläge kommen immer, immer näher. Einige Beispiele. Es ging schon los mit den Jüngern selbst. Noch bevor überhaupt die Kreuzigung stattfand, haben die Jünger was versucht? Die Kreuzigung zu verhindern. Das widerfahre dir nur nicht, sagt Petrus, Matthäus 16. Sie hätten zu dem Zeitpunkt alles gegeben, um den Skandal des Kreuzes zu verhindern. Die Jünger selbst. Zweites Beispiel. Jetzt im weitesten Sinne die Bibelkritik. Bis heute setzen sich die Vertreter der Bibelkritik wieder und wieder dafür ein, die Sühne, Bedeutung des Todes Jesu aus der Verkündigung zu verbannen. Rudolf Bultmann steht für viele. Er hat gesagt, Zitat, dass ein menschgewordenes Gottwesen durch sein Blut die Sünden der Menschheit sühnt, ist primitive Mythologie. Primitive Mythologie. Und ähnlich schreibt es der Benediktinerpater Anselm Grün, Zitat, Gott, der den Tod seines Sohnes braucht, um uns vergeben zu können, das wäre ein sadistischer Gott. Das Kreuz ist nicht die Bedingung, dass Gott uns vergibt. Und Sie wissen, Anselm Grün ist immer wieder Gastautor in der evangelikalen Zeitschrift Aufatmen. Drittes Beispiel. Der Nachfolger von Frau Kessmann als höchster Repräsentant der evangelischen Landeskirchen in Deutschland, Präses Nikolaus Schneider. Dieser Präses hat, soweit ich weiß, keine rote Ampel überfahren, aber das Stoppschild der Irrlehre. Und lange vor seiner Wahl, bereits 2009, in einem öffentlichen Statement, hat Schneider sich von der Lehre distanziert, dass Jesus am Kreuz stellvertretend die Strafe der Menschen auf sich genommen habe. Davon hat der amtierende EKD-Ratsvorsitzende sich bereits 2009, lange noch vor seiner Wahl, distanziert. Gott brauche kein Sühnopfer, so Schneider. Viertes Beispiel. Oft wird das Kreuz nur als eine Demonstration von Gottes Liebe und Solidarität verstanden und nicht als Bezahlung für unsere Schuld. Das gab es schon im Mittelalter. Ja, diese These, am Kreuz, da demonstriert Gott seine Liebe, in seiner Hingabe demonstriert Gott seine Liebe. Und durch diese Liebe will er unsere Gegenliebe wecken, um uns von der Sünde unserer Lieblosigkeit zu befreien. Das Kreuz als Demonstration. Also keine direkte Wirkung hat das Kreuz, dass es Sünde beseitigt, sondern eher eine indirekte, eine pädagogische Wirkung. Sieh dir den liebenden Gekreuzigten an. Und kennen wir das nicht aus Predigten heute? Wird nicht oft mit bester Absicht in diesem Sinne gepredigt, am Kreuz beweist Jesus, wie sehr Gott uns liebt, am Kreuz zeigt er dir, wie wichtig du ihm bist. Er nimmt diese Qualen auf sich und ruft dir vom Kreuz her zu, ich bin für dich da, ich erwarte dich mit offenen Armen, ich bete auch noch für die, die mich töten, du musst nicht an meiner Liebe zweifeln, du musst nicht in deinem Hass zugrunde gehen, denn ich warte am Kreuz auf dich. Kennen wir das nicht? Es wird sehr gutwillig und sehr werbend und sehr warmherzig vom Kreuz gesprochen. Aber die Sache der Versöhnung mit Gott, dass da einer hängt, der für mich die Strafe bezahlt, das wird nicht gesagt. Es wird nicht gesagt, warum Jesus eigentlich sterben musste, nämlich als Sühne für meine Schuld. Das Kreuz symbolisiert etwas, das Kreuz zeigt etwas, das Kreuz demonstriert etwas. Aber am Kreuz geschieht mehr. Fünftes Beispiel, die Hütte. Viele Christen haben das gelesen. Und viele Christen haben nicht gemerkt, was in diesem Buch eigentlich passiert und gespielt wird. William Young. Eine vermeintlich harmlose Geschichte, die ein Vater nach eigenen Angaben zunächst nur für seine eigenen Kinder schrieb und die dann, oh Wunder, ein Welterfolg wurde. Dieses Buch zeichnet ein völlig schiefes, lächerliches Bild des lebendigen Gottes. Und zu unserem Thema lässt Young seine Gottesfigur Folgendes sagen. Zitat: Ich bin nicht so, wie du glaubst, Mackenzie. Ich brauche die Menschen nicht für ihre Sünden zu bestrafen. Die Sünde trägt ihre eigene Strafe in sich, sie verzehrt dich von innen heraus. Aber es ist nicht meine Absicht, jene zu bestrafen, die sündigen, sagt der Gott der Hütte. Und als der Autor in einem Interview gefragt wurde, wie er denn zum Sühnetod stehe, da hat er frank und frei geantwortet: Warum sollte der Vater seinen Sohn bestrafen? Und der Journalist hat nochmal nachgefragt, ob es denn aber nicht so sei, dass das Kreuz ein Ort der Bestrafung für unsere Sünde ist. Und da hat Young sehr bestimmt gesagt: Nein, ich würde nicht zustimmen, ich bin nicht für die stellvertretende Sühne. Nun, wer sein Buch gelesen hat, der weiß das auch. Sechstes Beispiel. Die sogenannte neue Paulus-Perspektive, die von einigen Neutestamentlern vertreten wird. Einer der Hauptvertreter ist N.T., also N.T. Wright, W-R-I-G-H-T, N.T. Wright. Er hat ein Buch geschrieben, was Paulus wirklich sagte. Das ist der Titel. Und an dieses Buch knüpfen weite Teile dieser sogenannten neuen Paulus-Perspektive an. Und wissen Sie, was diese Perspektive sagt? Im Grunde haben die Reformatoren Paulus völlig falsch verstanden. Vor allem im Hinblick auf sein Kernstück, die Rechtfertigungslehre oder die Versöhnungslehre. In der Versöhnungs- und Rechtfertigungslehre, sagt Wright, geht es nicht darum, in erster Linie, wie ein einzelner Mensch mit dem heiligen Gott versöhnt und gerettet wird. Das ist nicht das Thema, das eigentliche Thema der Rechtfertigung, sondern bei der Rechtfertigung geht es vor allem um die Klärung des Verhältnisses zwischen Juden und Heiden. Ich kann das jetzt nicht im Einzelnen ausführen, das soll an anderer Stelle mal geschehen, aber Wright sagt, die Rechtfertigungslehre hat wenig mit persönlicher und individueller Errettung von Sünde und Schuld zu tun, sondern es geht darum, dass die Heiden auch in Bundesgemeinschaft mit Gott stehen können. Die Gemeinschaftsperspektive ist das Entscheidende bei der Rechtfertigungslehre und das ist wichtiger als die Frage des persönlichen Heils für den Einzelnen. Und daraus folgert er dann eine massive ökumenische Konsequenz. Er sagt, das Thema Glauben und Werken, das zwischen evangelisch und katholisch stand, das ist nicht das große Thema von Paulus. Also, dass wir allein durch Christus am Kreuz gerettet werden. Nein, das ist es nicht, sondern im Grunde genommen ist die Rechtfertigungslehre eine ökumenische Lehre, denn sie sagt, wir müssen an einen Tisch. Juden, Christen und Heidenchristen, also alle, die an Jesus glauben, Klammer auf, was das im Einzelnen heißt, wird nicht genauer gesagt. Alle, die an Jesus glauben, gehören zusammen. Das ist der Kern der Rechtfertigungslehre. Und das ist die neue Paulus-Perspektive. Und so rückt man das Kreuz als den Sühneort aus der Mitte. Siebtes Beispiel. Die sogenannte Emerging Church-Bewegung. Auch das ist Thema für einen eigenen Kongress. Aber Sie werden immer wieder merken, wie sich das durch die Veröffentlichung der Emerging Church Vertreter hindurchzieht, dass sie ein gespaltenes bis kritisches Verhältnis zum Sühnetod Jesu und zur rettenden Wirkung seines Kreuzes haben. Brian McLaren lässt in einem seiner Bücher den Protagonisten Folgendes sagen über den Kreuzestod. Zitat: Das hört sich lediglich wie eine weitere Ungerechtigkeit in der kosmischen Gleichung an. Das hört sich wie göttlicher Kindesmissbrauch an. Nicht wahr? Und Rob Bell, einer ihrer Vertreter, versucht die biblische Lehre vom doppelten Ausgang Himmel oder Hölle als unchristlich abzulehnen. Und er hat sein neuestes Buch veröffentlicht im Evangelikalen Brunnenverlag. Und er war einer der gefeierten Hauptredner beim letzten Willow Creek Jugendkongress in Düsseldorf im Mai. Und die Kernthese dieses Buches, erschienen im Brunnenverlag von Rob Bell, lautet: Wir müssen nicht vor Gott gerettet werden. Gott und sein Zorn sind für den Sünder keine Gefahr. Und in einem Werbespot zu diesem Buch sagt er unter anderem: Werden Billionen von Menschen für immer in der Hölle leiden? Und er zieht das in Zweifel. Millionen von Menschen, sagt er, haben gelernt, das Zentrum des Evangeliums von Jesus bestehe darin, dass man in die Hölle kommt, wenn man nicht an Jesus glaubt. So entsteht zwangsläufig der Gedanke, dass Jesus uns vor Gott retten müsse. Aber was für ein Gott wäre das, vor dem man gerettet werden muss? Wie könnte dieser Gott jemals gut sein? Und wie könnte man ihm jemals vertrauen? Und wie könnte daraus jemals eine gute Nachricht werden? Er hätte genauso gut sagen können, wie könnte aus dem Evangelium vom Kreuz jemals eine gute Nachricht werden. Nächstes Beispiel für Emerging Church, sehen Sie, Wolfgang Bühne bringt immer einen Stapel mit guten Büchern hier nach oben. Und ich bringe jetzt einen Stapel mit lauter nicht empfehlenswerten Büchern hier nach oben. Umso wichtiger ist es, dass Wolfgang Bühne immer empfehlenswerte Bücher mit nach oben bringt. Das ist die Werbestrategie des Malachi-Kreises. Emerging Church. Ein letztes Beispiel dafür, Tobias Feix, einer der wichtigsten Vertreter dieser Bewegung in Deutschland, hat in einem Artikel in einem Buch gesagt, dass er unter anderem zusammen mit Johannes Reimer herausgegeben hat. Johannes Reimer, auch ein wichtiger Protagonist dieser Richtung. Da hat er gesagt, zum Beispiel, weder Evangelisation noch soziale Aktion können für sich alleine stehen. Das ist falsch. Das heißt, Evangelisation kann nie für sich alleine stehen, wenn nicht auch soziale Aktion dabei ist. Und dahinter steht dieses Credo, das uns in ganz vielen aktuellen Konzepten begegnet, das gesagt wird, zur Mission gehört auch genuin von Anfang an gleichwertig der Einsatz für eine bessere Welt. Und das stimmt nicht. Wir haben es gehört, wenn Menschen mit dem Schöpfer des Lebens versöhnt werden, dann ändert sich ihr praktisches Leben. Dann werden sie auch zu wertvolleren Unterstützern des Lebens hier auf dieser Erde, dann werden sie Not nicht einfach ungerührt anschauen können. Aber das Wichtigste, was ganz am Anfang steht, ist nicht die Veränderung und Verbesserung dieser Welt, die sowieso vergeht, sondern das Entscheidende ist und bleibt, dass Menschen gerettet werden für die Ewigkeit und nicht verloren gehen in der Hölle. Mission steht immer vor sozialer Aktion. Und diese biblische Grundgleichung wird im evangelikalen Bereich in den letzten Jahren massiv zerstört. Achten Sie bitte drauf. Lassen wir uns das nicht unterjubeln. Vorletztes Beispiel, dann komme ich schon bald zum Schluss. Noch ein Buch vom Negativstapel, erschienen bei Knauer. Brief, lieber Bruder in Rom. Ein evangelischer Brief an den Papst. Dieses Buch wurde anlässlich des Papstbesuchs im letzten Monat herausgegeben. Da haben Briefe an den Papst auch Evangelikale veröffentlicht, etwa Christine Schirmacher oder Markus Spieker, Ulrich Pazzani, Roland Werner. Sie alle schreiben an den lieben Bruder in Rom. Und sie setzen in diesem Buch offensichtlich voraus, dass man demselben Evangelium verpflichtet sei. Dass es eine grundsätzliche Einigkeit im Hinblick auf das Evangelium gebe. Pazzani schreibt, ich hätte nicht gedacht, dass ich als evangelischer Christ einmal den Papst bitten würde, die Evangelisation in Europa stärker voranzutreiben. Nee, das hätte ich auch nicht gedacht, dass du das mal machen würdest, früher. Aber bitteschön, wie kann jemand das Evangelium in Europa vorantreiben, wenn er aufgrund seiner Lehre davon ausgeht, dass das Kreuz Christi nicht ausreicht, um einen Menschen zu retten? Wie soll das bitteschön gehen? Das Kreuz ist ergänzungsbedürftig, laut katholischer Doktrin. Und das hat jemand wunderbar klar ausgedrückt, der hier in der Nähe lange Zeit als theologischer Lehrer tätig war, Helmut Frey, der Alttestamentler aus Bethel, der hat es wunderbar auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, im Katholizismus nimmt Jesus eine andere Stellung ein als in der Bibel. Zwar steht er offiziell in der Mitte, aber weil die Bedeutung seines Kreuzestodes nicht in der Tiefe erkannt wird und weil der Schluss nicht gezogen wird aus der Einmaligkeit und Genügsamkeit seines Erlösungswerkes, darum wird Jesus durch Zwischeninstanzen in den Herzen der Menschen aus der Mitte gedrängt. Durch die Kirche, die sein Werk auf Erden fortführt. Durch den Papst, der seine Person auf Erden vertritt. Durch Maria, die ihn im Himmel umstimmt. Durch Heilige, die als kleine Schutzgötter geduldet werden. Durch die Priester, die uns Beistand leisten. So werden Jesu Hoheit und seine Liebe verdunkelt. Man fasst nicht auf, dass alle Zwischen- und Nebeninstanzen hinweggefegt sind, dass am Kreuz das Gericht über die Welt vollstreckt ist und dass wir im Glauben wiedergeboren sind, allein durch Jesus. Der Katholizismus ist ein beständiger Kampf gegen das Jesus allein. Und wer mit dem Katholizismus gemeinsam das Evangelium treiben will, verändert unter der Hand das Evangelium, auch wenn er das nicht will. Letztes Beispiel, der sogenannte Kodex für Weltmissionen, der jetzt in aller Munde ist. Ich nehme an, Sie haben das auch mitbekommen. Im Juni haben drei große Organisationen erstmals eine gemeinsame Erklärung veröffentlicht. Der Liberale Ökumenische Rat der Kirchen in Genf, der Päpstliche Rat für den interreligiösen Dialog und die weltweite Evangelische Allianz für die Evangelikalen. Und sie haben eine gemeinsame Erklärung rausgegeben, die sie nennen Empfehlungen für einen Verhaltenskodex für Mission. Und der Satz, auf den die Evangelikalen so stolz sind, steht am Anfang und heißt, Mission gehört zutiefst zum Wesen der Kirche. Das ist ja schön, aber was ist jeweils mit Mission gemeint? Der Katholizismus meint Mission, Menschen unter das Dach der römisch-katholischen Mutterkirche zu führen. Was ist mit Mission gemeint? Dieses Papier ist auf evangelikaler Seite vor allem von dem Vorsitzenden der Theologischen Kommission der Allianz, von Professor Thomas Schirmacher, mit erarbeitet und propagiert worden. Und es enthält einige gute Aussagen, aber auch sehr viel Undeutliches. Es wird in diesem Papier kein einziges Mal vom Kreuz Christi als Versöhnungsort gesprochen. Kein einziges Mal. Einmal kommt das Wort Kreuz vor, dass unser Zeugnis auch zum Kreuz führen kann, das heißt ins Leid. Aber es ist nicht vom Kreuz Christi gesagt. Wie wird Jesus bezeichnet? Von Jesus heißt es, Jesus Christus ist der Zeuge schlechthin. Christliches Zeugnis bedeutet, Anteil an seinem Zeugnis zu haben, das sich in der Verkündigung des Reiches, im Dienst am Nächsten und so weiter zeigt. Aber Christus ist doch nicht in erster Linie der Zeuge. Er ist der Erlöser. Und dieses Dokument soll nun in den eigenen Reihen verbreitet werden. So wenig vom Kreuz und so viel vom interreligiösen Dialog. Wir sollen also darauf eingestimmt werden, vor allem bei der Bewältigung der politischen Aufgaben, vermehrt mit den anderen Religionen zusammenzuarbeiten. Da heißt es, interreligiöse Zusammenarbeit ist eine wesentliche Dimension einer solchen Verpflichtung. Und an anderer Stelle geht es darum, dass wir die anderen Religionen immer mehr kennenlernen sollen, und zwar aus der Sicht von Angehörigen dieser Religionen sollen wir die anderen Religionen immer besser kennenlernen. Die Bibel sagt aber, dass wir die anderen Religionen immer besser kennenlernen sollen aus Gottes Sicht. Das nenne ich einen Unterschied. Ein schwieriges Papier, in dem letztlich die biblische Deutung fehlt und in dem, das ist positiv, die Religionsfreiheit festgeschrieben werden soll. Aber um welchen Preis? Die Evangelikalen erwecken den Eindruck, als habe man das gleiche Evangelium wie der Ökumenische Rat der Kirchen und der Katholizismus. Und sie erwecken den Eindruck, als könne man unter Absehung vom Kreuz über Mission nachdenken und einen Verhaltenskodex für Mission verfassen. Und so nebenbei werden die Evangelikalen in diesem Verhaltenskodex für Mission darauf eingeschworen, sich stärker für interreligiöse Zusammenarbeit zu öffnen. 9 Fälle. Die Jünger selbst, die Bibelkritik, der EKD-Ratsvorsitzende, das Mittelalter, Kreuz als Demonstration, die Hütte, die neue Paulus-Perspektive, die Emerging Church-Bewegung, die Papstbriefe, der Kodex für Mission. Und wir könnten diese Reihe noch weiter fortsetzen. Entskandalisierung des Evangeliums an allen Fronten. Liebe Geschwister, ich bin überzeugt, nicht alle, die sich an dieser Entwicklung beteiligen, sind sich dessen bewusst. Im Gegenteil, viele von denen wollen dem Evangelium wirklich dienen. Das möchte ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Und doch ändert es nichts daran, dass sie durch bestimmte Entscheidungen und Veröffentlichungen dazu beitragen, dass die Gemeinde Jesu zunehmend verwirrt wird. Und dass es immer schwerer fällt, das echte, skandalöse Evangelium vom unechten, abgeschliffenen Evangelium zu unterscheiden. Wir dürfen hier keine Kompromisse eingehen. Entweder wir geben das Evangelium auf oder wir kämpfen für das Evangelium mit geistlichen Mitteln, niemals mit Gewalt, aber mit geistlichen Mitteln, und zwar für jeden einzelnen Punkt des Evangeliums. Dafür, dass das Kreuz ein Sühnetod war, dafür, dass es die Schuld des Menschen entlarvt, dafür, dass es Gottes Wesen offenbart und dafür, dass dieses Kreuz uns Sünder zur Bekehrung drängt. Die Attacken hören nicht auf. Und man kann sagen, die Einschläge kommen näher. Die schleichenden Veränderungen des Evangeliums, die Verwässerung des Evangeliums, die leichte Verschiebung des Evangeliums dringt immer frecher in die Reihen der Evangelikalen ein. Und wir haben eine Verantwortung, ihr Lieben. Wir können uns dieser Verantwortung nicht entziehen. Wir müssen reden, aber wir müssen vor allem mit unserem Herrn selbst reden. Wir müssen ihn immer wieder innig bitten, dass er sich über diese Situation erbarmt. Und wir dürfen nicht schweigen. Denn es geht bei dieser Auseinandersetzung nicht um Rechthaberei. Es geht nicht darum, dass wir uns irgendwie theologisch profilieren, sondern es geht um die Liebe zu den Menschen, denen wir das echte Evangelium schulden. Es geht um die vielen, die verwirrt werden durch diese Entwicklung und plötzlich ganz selbstverständlich sagen, ja klar, soziale Aktion und Evangelisation sind genauso wichtig. Und vergesst das bitte nicht. Es geht um die Liebe zu unserem Herrn, der am Kreuz alles für uns gegeben hat. Es ist sein Evangelium. Es ist sein Evangelium. Es geht um seine Ehre. Und ihm wollen wir treu bleiben. Ihm wollen wir gehören mit unserem Herzen und mit unserem Verstand. Und darum schließe ich mit Versen von Friedrich von Bodelschwingh, dem Jüngeren, der ja auch hier in dieser Region in Bethel Geschichte geschrieben hat und der sich mitten in den Wirren der Nazizeit zum Skandal des Kreuzes bekannt hat. Und der Herr möge schenken, dass das auch unser Gebet wird. Nun gehören unsere Herzen ganz dem Mann von Golgatha, der in bitteren Todesschmerzen das Geheimnis Gottes sah, das Geheimnis des Gerichtes über aller Menschen Schuld, das Geheimnis neuen Lichtes aus des Vaters ew'ger Huld. Nun in heilgem stille Schweigen stehen wir auf Golgatha, tief und tiefer wir uns neigen vor dem Wunder, das geschah, als der Freie war zum Knechte und der Größte ganz gering, als für Sünder der Gerechte in des Todes Rachen ging. Doch ob tausend Todesnächte liegen über Golgatha, ob der Hölle Lügenmächte triumphieren fern und nah, dennoch dringt als Überwinder Christus durch des Sterbens Tor und die sonst des Todes Kinder führt zum Lichte er empor. Schweigen müssen nun die Feinde vor dem Sieg von Golgatha. Die begnadigte Gemeinde sagt zu Christi wegen ja. Ja, wir danken deinen Schmerzen. Ja, wir preisen deine Treu. Ja, wir dienen dir von Herzen. Ja, du machst einst alles neu.